Hallo zusammen, Folge 131 von Aus dem Exil, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ihr hört es gleich am Anfang, alles ist anders heute. Lou ist nicht dabei, dafür muss ich die Anmoderation hier übernehmen, Jan. Aus Köln sprechend und ebenfalls in Köln sitzend, Moritz, hallo.
Einen schönen guten Montagabend. Wir hoffen, wir können diesen Ausfall kompensieren.
Er steht eigentlich für die diversen Ausfälle, die wir in dieser Rückrunde, wie die Fortuna auch, hatten auch wir Ausfälle zu verzeichnen. Kein Ausfall ist Tim in Berlin. Hallo Tim.
Ja gut, ich habe ja auch einiges gut zu machen. Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite.
Starten wir rein in die Folge. Es ist nicht so viel passiert, nachdem wir eigentlich über die Fortuna für alle Powered by Großkapital gesprochen haben, letzte Folge. Es gab schon Rückmeldungen. Wir werden das, glaube ich, auch immer wieder einarbeiten, wenn es darum geht, um dieses Konzept, das die Fortuna da vorgelegt hat. Heute wird das auch noch mal kurz Thema werden, aber vielleicht, Moritz, sagst du noch mal, wie man uns erreichen kann, wenn man sich zur Fortuna mit uns austauschen möchte, aber insbesondere über Fortuna für alle und all das, was dahinter steckt.
Genau, weil das, glaube ich, auch einfach ein längerer Prozess sein wird und wir den auch immer mal wieder begleiten möchten und vor allem auch mit euren Stimmen. Ihr könnt uns dazu schreiben per E-Mail an exil@fortuna-podcast.de oder per Twitter, das ist das Handle @ausexil, oder ihr könnt uns auch bei Instagram folgen oder schreiben, da ist das Handle ausexil_f95. Vielen Dank für die E-Mail, die uns jetzt erreicht hat, und generell vielen Dank für eure Treue und auch eure Zuschriften. Wie gesagt, vor allem mit diesem Fortuna für alle haben wir, glaube ich, ein Riesenthema, das alle Fortuna-Fans sehr interessiert und wir natürlich hautnah begleiten möchten mit den Stimmen aus den verschiedenen Ecken der Welt und der Kurve, den Kurven, die es mit Fortuna halten. Vielen Dank.
Genau, also um das mal kurz reinzugeben, nur als Anregung, ich glaube, wir können darauf noch gar keine richtig gefestigte Antwort uns bilden, aber ich fand es einen interessanten Gedanken. Martin schrieb uns und fragte, ob denn ein Grund für die Sponsoren, sich dazu beteiligen, auch sein könnte, dass man eben das auf einem CSR-mäßigen Konto verbuchen kann, also dass man das Nachhaltigkeitsbudget, das eigene, damit füllen kann, dass ja auch EU-Richtlinien folgt. Das ist, glaube ich, ein interessanter Fakt. Müsste man mal, also ich finde es einfach nur wichtig, darüber nachzudenken, was für Interessen da hinterher hängen oder was für Interessen die Sponsoren folgen. Vielleicht können wir das in einer späteren Folge nochmal aufnehmen. Dass es Interessen gibt, der Sponsoren, sich für Fortuna für alle in Anführungszeichen zu engagieren, das ist relativ offensichtlich. Und ja, heute, jüngst, kurz vor der Aufnahme in den letzten Stunden, wurde auch noch mal ein bisschen klarer, wie dieses Konstrukt Fortuna für alle eventuell eingebunden ist in so eine allgemeine Veränderung oder Strukturen des Sponsorings. Wir konnten schon erahnen, dass Henkel nicht mehr Hauptsponsor auf dem Trikot sein würde in Zukunft. Nun ist auch klar, wer der Nachfolger sein wird. Wenn man den Namen hört, wenig überraschend, auch mit Fortuna für alle verbunden. Die Targo Bank wird es sein. Gibt es da erste Gedanken, Moritz, zu dieser Nachricht von heute Nachmittag?
Ja, also der erste Gedanke dazu war vor allem, inwiefern sich dadurch die Summe, die da jetzt extra im Raum steht, reduziert, weil er ja durchaus dann auch von einem, also es muss man ja schon alles gegenrechnen, weil es ja ganz offensichtlich Teil dieses Pakets der insgesamt 45 Millionen Sponsorengeldern sind für dieses Fortuna für alle. Ist auf jeden Fall interessant. Wir kennen natürlich nicht die genauen Zahlen und wissen auch nicht genau, ich meine, in diesem Artikel in der Rheinischen Post stand, dass das vielleicht an die 2 Millionen sein könnten, das dann aber verrechnet wird mit diesen 45 Millionen, was ich schon ein bisschen seltsam finde, da dann so ein Preisschild drauf zu packen. Fakt ist, dass die Einnahmetrikotsponsor, die wohl bei Henkel bei ungefähr 1 Million lag, auch das sind nur Zahlen, die wir aus dem Internet haben, beziehungsweise vielleicht weiß die Rheinische Post das ja genauer. Naja, das kann man, die 1 Million muss man ja dann im Prinzip wieder abziehen. Das fand ich das Erste. Das andere war, okay, wir werden vielleicht noch viele, vielleicht nicht Überraschungen, aber doch viele Sachen lernen, inwieweit die Sponsoren jetzt eingebunden werden in dieses Projekt Fortuna für alle und was das eben bedeutet.
Tim?
Ja, also tatsächlich habe ich mich dabei ertappt, dass ich sofort daran gedacht habe, dass ich dieses Emblem der Targo Bank doch schon mal irgendwo auf Fußballtrikots gesehen habe und hatte dann mal gegoogelt und sich dann rausgestellt, dass ja Werder Bremen auch mal von denen gesponsert wurde. Und daraufhin schrieb uns dann in unserem gemeinsamen Chat ja auch der Lukas, dass das jetzt schon das zweite Mal ist, dass man Werder Bremen beerbt quasi mit dem Sponsor, nachdem das bei Otello damals auch der Fall war. Ich weiß es nicht. Ist ja auch immer müßig, so ein Bashing von Banken, aber irgendwie finde ich es nicht so sympathisch, eine Bank auf der Brust zu haben. Naja, aber das verlorene Geld vielleicht aus dem Pott, den man sich so groß vorgestellt hat, tut sein Übriges.
Ja, ich glaube, daran kann man gut anknüpfen. Also zum einen wird halt irgendwie deutlicher, wie dieses Sponsorenkonstrukt für Fortuna für alle halt irgendwie aufgedreht wird. Und wie Moritz das richtig sagt, also die Summe, die man ja jetzt hatte von 9 Millionen pro Jahr auf 5 Jahre, das ja sehr nahe schon an dem rankommt, was die Fortuna durch Zuschauereinnahmen generiert. Dass diese Summe verändert sich ja jetzt ein bisschen, weil nämlich die Hauptsponsorengelder wegfallen. Also muss man da quasi nochmal nachschärfen und noch mehr Pachten gewinnen, um hier Wachstum reinzubringen in den ganzen Verein. Und was du da sagst, Tim, am Ende, also die Interessen der Sponsoren sind sicherlich auch dazu, sich ein Image zu verschaffen, das eben wie volksnah sein soll, ja, das für alle sein soll. Auch der kleine Mensch bekommt eine Umsonstkarte und kann auf der Haupttribüne der Fortuna sitzen. Die Targo Bank, da lohnt es sich, glaube ich, genauer hinzugucken. Es gibt schon Berichte aus der Vergangenheit. Wir können zum Beispiel an einen Artikel der SZ von 2019 verweisen, wo es eben auch schon darum geht, wie das Geschäftsmodell der Targo Bank eventuell auch Nachteile hat für Schuldnerinnen und Schuldner und diejenigen, die es werden wollen bei der Targo Bank. Und dass es auch zumindest in der Vergangenheit gewisse Provisionsstrukturen gab, die nicht dazu geführt haben könnten, dass die Kundenberaterinnen und Berater immer das Interesse des Kunden im Visier hatten. Also das muss man sicherlich im Auge behalten, wie du sagst, Tim, Banken. Da hat man immer schon so ein bisschen den Verdacht, dass da irgendwas im Hintergrund sein könnte, ja. Das ist sicherlich, wird nicht sicherlich auch nicht allen Banken gerecht. Und bei der Targo Bank lohnt es sich genauer hinzugucken, gerade weil sie ja mit diesem Fortuna für alle Konzept eben eine sehr, ja, fast schon Geste der Großzügigkeit und des Altruismus suggeriert. Und das ist ganz sicherlich nicht der Fall.
Genau, den Artikel können wir, können wir verlinken nachher.
Ja. Den Artikel werden wir verlinken und ich möchte jetzt das auch nochmal nutzen, um zu sagen, für all die, die aus diversen Gründen in der letzten Woche nicht dazu gekommen sein sollten, unsere letzte Folge zu hören, alles für alle und zwar umsonst. Die können das natürlich weiterhin tun und auch dort nochmal lauschen, was wir alles schon zu den ersten bekannten Fakten zu diesem Fortuna für alle zu sagen hatten und auch darauf direkt reagieren, damit das zu einer Art Dialog zwischen uns werden kann.
Einen Gedanken hätte ich noch. Ja, einen Gedanken hätte ich noch zu dieser CSR-Geschichte. Ich finde es einen guten Punkt. Ich hatte da auch schon so in die Richtung mal nachgedacht. Ich glaube, so reines Sportsponsoring kannst du, glaube ich, nicht so abrechnen. Aber mit diesem Touch, den es ja jetzt gibt, das heißt vor allem auch einen Breitensport und soziale Projekte und so, da wird ja jetzt bei jedem einzelnen sozialen Projekt, vielleicht auch nicht, aber kann ich mir vorstellen, dass bei jedem einzelnen sozialen Projekt der Fortuna jetzt irgendwo auch so ein Targobank und ein HP-Logo drauf ist. Und das kann man sicherlich unbedingt als CSR, Social Responsibility Projekt abrechnen. Das wollte ich noch.
Ja, ich finde den Gedanken, den Martin da eingeworfen hat, nämlich auch sehr lohnenswert, dem nachzudenken und das auch vielleicht auch mal nachzufragen. Inwieweit das halt tatsächlich durch dieses besondere Konstrukt, das die Fortuna da anbietet, eben zu sagen, naja, wir nutzen das Geld nicht nur, um Profifußballer mehr Geld dazu bezahlen, sondern eben, es soll ja für die gesamte Stadt sein. Das riecht so ein bisschen, wenn man zynisch sein will, genau nach dem, was du da beschreibst, Moritz. Aber darauf, denke ich, wird zu achten sein. Zu achten war auch in den vergangenen Wochen auf den Klassenerhalt, den Klassenkampf der Zweiten, und das wissen die meisten, wir haben es letzte Woche ein bisschen vergessen nachzureichen, aber die Zweite hat die Klasse gehalten, wird weiterhin in der Regionalliga spielen, und man kann natürlich darüber diskutieren, ob Zweitvertretungen von Profiteams in unterklassigen Ligen überhaupt vertreten sein sollten, da die Struktur aber aktuell so ist, kann man vielleicht festhalten, in dem System, wie es ist, hat es sicherlich einen Vorteil für die Fortuna, dass die Zweitvertretung in der Regionalliga spielt.
Und dazu noch, ich hatte mir eine Zusammenfassung davon angeguckt, weil es ein wildes Spiel war. Nach dem perfekt gemachten Klassenerhalt hat Fortuna jetzt am Wochenende, also die Zweitvertretung, 5-4 bei Rot-Weiß-Aalen gewonnen. Und als ich mir die Bilder so angeguckt habe, erinnerte ich mich noch an das denkwürdige Spiel, was, glaube ich, jeder Fortuna-Fan gerne schnell wieder vergessen will oder verdrängen will, damals, wo man auch viele Tore bekommen hat in Aalen, noch mit der ersten Mannschaft.
Viele Tore, um jetzt noch einen weiteren herausragenden Überleitungsmoment herzustellen, fielen auch letzten Samstag. 3 in der ersten Halbzeit, die Fortuna gewinnt 3-0 gegen Holstein Kiel und tut das, was die Fortuna diese Saison eigentlich in guter Regelmäßigkeit so alle 2-3 Wochen macht, nämlich doch nochmal die Rechenmaschine anschmeißen und doch nochmal Hoffnungsschimmer zumindest anzuhauchen in die Fansseele. In die Fanseele. Ein wildes Spiel könnte ich auch schon aufnehmen, was Tim gerade gesagt hat, zum Spiel der Zweiten. War es zumindest in der ersten Halbzeit, aber ich glaube, wir gehen und arbeiten uns allmählich rein in den letzten Samstag. Zunächst einmal gibt es allgemeine Überlegungen zur Aufstellung. Die war ja nun wirklich überraschend, könnte man sagen. Zumindest allein, wenn man auf die Bank geguckt hat, hat man sich gefragt, wie kommen denn die da hin und wer spielt eigentlich?
Ja, also immerhin mit Klaus, Kownacki und Karbownik, ja drei absolute Hochkaräter auf der Bank. Man kann jetzt nicht so genau einschätzen, wer ist jetzt für Marcelo Sobotka in die Mannschaft gekommen. Was würdet ihr sagen? Weil das war ja eigentlich der ganz große Downer vor dem Spiel. Ohne Cello wird man spielen müssen. Wer ist für Cello in die Mannschaft gekommen?
Ich glaube, Tim Oberdorf.
Ja.
Echt?
Mhm. Ja. Also. Das fand ich
hitzige Debatte, die wir hier da führen. Aber er hat zumindest die Position gespielt.
Ich fand die Aufstellung schön aus dem Grund, dass Im Prinzip, bis auf kleinere Abstriche, man da schon eine Fortuna der nächsten Saison auf den Platz geschickt hat. Dass David Kownacki nicht von Anfang an gespielt hat, ist, glaube ich, zu erklären damit, dass er letzte Woche nur sehr eingeschränkt auch trainieren konnte. Und wenn man sich die erste Mannschaft, also die Aufstellung anschaut, ja, ich glaube, bis auf ja, Christopher Pettersson, wo man gucken muss, und Chris Clara, könnte man mit eben dieser Mannschaft auch in der nächsten Saison auflaufen. Von daher hatte doch Daniel Thun, glaube ich, auf der Pressekonferenz, oder war es schon eine Woche davor, gesagt, man solle in die Zukunft schauen, ohne die Gegenwart aus den Augen zu verlieren, in etwa so. Und das hat man in der Aufstellung gesehen.
Aber würdest du sagen, dass es tatsächlich der Gedanke war von Thun? Also der hat quasi auf die Verträge geguckt und auf die möglichen Abgänge? Nein. Nee, sondern das hat ja aber sportliche Gründe.
Warum, genau, das aber es war ja trotzdem schön, dass man so gesagt hat, ach, sieh mal einer an. Mit ein paar, wer weiß, was noch im Sommer passiert, ob Clara nicht doch bleibt, ob Pettersson vielleicht doch noch verlängert wird, ich weiß es nicht. Aber mit ein paar Abstrichen war das eine Mannschaft, die man auch am Beginn der Saison 23/24 sehen könnte. Und das war.
Also Pettersson hat ja noch Vertrag, ne? Ich glaube, der hat 2024
genau. Vertrag. Ach, oh, stimmt. Es wird schon als so sicherer Abgang teilweise diskutiert, dass man da schon fast durcheinander kommt. Also ich jetzt gerade.
Aber der Gedanke war ja schon so, dass, also zumindest bei mir, ach, das, puh, okay, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Pettersson quasi der psychologische Move nach dem Auftritt letzte Woche, da setzt man ihn nochmal rein für Klaus. Aber gerade angesichts dieses Hoffnungsschimmerchens, das es immer noch gibt, konnte ich durchaus verstehen, dass da einige ihren Unmut aussprachen, zumindest vor dem Spiel, und gesagt haben, puh, riskiert man eigentlich tatsächlich ohne Kownacki? Und Tim, du hast natürlich recht, ja, es gab sicherlich auch gute physische Gründe, warum man das nicht gemacht hat, aber riskiert man das quasi, mit Appelkamp Ginczek vorne zu spielen, kann das gut gegen Holstein Kiel, und wäre das nicht irgendwie bitter, wenn man jetzt hier Punkte liegen lässt, um zumindest die Hoffnung noch aufs Recht zu erhalten. Es fing an, dann relativ, ja, fulminant will ich nicht sagen, aber schon irgendwie auffällig anders, könnte man sagen. Die Fortuna lief ziemlich hoch an. Intensives Spiel nennt man das dann, vielleicht auf beiden Seiten. Da würde ich sagen, war die Grundeinstellung schon eine andere als in den letzten Wochen, wo man ja eher dann doch, ja, so Mitte der Hälfte des Gegners angelaufen ist, aber das war gegen Kiel ganz klar Vorgabe, ziemlich hoch drauf zu gehen.
Ja, obwohl man halt nicht zu hohen Ballgewinnen gekommen ist. Also man hat sich dann ja doch nach den ersten 5 Minuten doch ein bisschen weiter zurückgezogen. Ja. Und Kiel hatte ja insgesamt in der ersten halben Stunde mehr als 60% Ballbesitz. Also möglicherweise war das am Anfang so der Gedanke, wir schocken jetzt Kiel direkt, aber es hat ja nicht so, also es hat schon zur Störung des gepflegten Aufbauspiels, keine Ahnung, ich habe so viel Kiel, habe ich die Saison nicht gesehen, aber des Aufbauspiels von Kiel irgendwie schon geführt, aber man hat ja dann letztendlich Kiel nach einer Zeit auch viel kombinieren lassen, ohne dass die da draus irgendwelchen wirklich gefährlichen Situationen hatten.
Ja.
Dabei habe ich das Gefühl auch gehabt, also ich hatte das Gefühl, dadurch, dass Neto ein bisschen vor Oberdorf, deswegen, ich bin mir nicht ganz sicher, ich kann mir auch vorstellen, dass er mit Cello eher auf einer klassischeren Doppel-Sechs beharrt hätte und Oberdorf und Cello hätte spielen lassen, dass Neto aber doch ein bisschen offensiver denkt, und ich fand, dass Oberdorf da teilweise ein bisschen alleine sehr viel Raum abdecken musste. Und Kiel hat aber mit dem Ballbesitz nicht geschafft, da in diesen Raum reinzuspielen, sondern hat es dann auch irgendwie über die Außen versucht. Und da muss man sagen, hat auch dann meistens Gavori ja ziemlich viel Schluss gemacht mit den Angriffsbemühungen, und Zimmermann auf der anderen Seite genauso.
Ja, ich glaube, ich hätte auch kurz die Überlegung, weil man ja sah, dass Neto tatsächlich, wie du sagst, höher stand. Gegen Karlsruhe hat es besser gemacht, diese Räume zu nutzen als Kiel in der ersten Halbzeit. Den Gedanken hatte ich nämlich auch, dass Tim Oberdorf da ganz schön Platz zulaufen muss. Und das wäre jetzt das Sobotka-Argument. Ne? Niemand macht das so gut, ja, Räume zuzulaufen wie Marcel Sobotka.
Wobei Oberdorf ja ganz offensichtlich sich einiges bei Cello abgeguckt hat, weil das hat er ja schon auch ziemlich gut gemacht jetzt.
Ja, fand ich auch, war eine starke Leistung. Und vielleicht auch bei seiner Schwester abgeguckt. Ich glaube, die spielt auch die Position.
Also ich würde, was Tim sagte, auch sagen, ne, es gibt diese sehr intensive Anfangsphase, dann merkt die Fortuna, sie kommt da aber eigentlich nicht zu dem Ballgewinn. Es gibt so eine Situation, wo ich so um die 10. Minute, wo ich dachte, hoffentlich kippt das jetzt hier nicht. Ja, man spielt zu Hause doch sehr passiv gegen Kiel. Dann kommt man aber wieder rein. Und ein Mittel, das eben diese erste Halbzeit sehr stark prägen wird, führt dann auch zum 1-0. Nämlich diese von uns ja schon häufig gelobten und allseits bekannten herausragenden Spieleröffnungen von Florian Kastenmeier. Das macht er nämlich in der 15. Minute ebenfalls wieder, also nicht zum ersten Mal in dieser ersten Viertelstunde der ersten Halbzeit. Schöne Eröffnung auf Gavory, der sofort auf Ioa weiterleitet. Der flankt rein. Ginczek macht das, wofür er auf dem Platz steht, verlängert den Ball und Appelkamp hat dann ja fast schon leichtes Spiel. Und Kiel kommt gar nicht hinterher, so schnell geht das. Und so hervorragend ist es eingeleitet von Florian Kastenmeier.
Ja, und ich würde aber auch nochmal Nicolas Gavory in dieser Situation mit hervorheben, der halt sehr hoch schiebt. Sowohl, dass er hinten viel weggeräumt hat, als auch, dass er vorne ein gutes Duo mit Ioa geboten hat, wirklich ein sehr starkes Spiel gemacht hat. Und dadurch, dass er so hoch steht, kommt Ioa da überhaupt an die Grundlinie. Und wie er den Ball dann natürlich nochmal rumzieht im Emma, ist halt natürlich auch stark. Also da sind schon einige gute Dinge passiert, sodass man sagen muss, einer der stärksten Angriffe eigentlich des gesamten Spiels.
Der dann die Flanke auch mit links reinzieht, richtig?
Ja.
auch, also Emma, ja, hab ich auch das Gefühl, dass der insgesamt einfach unheimlich einen Sprung nach vorne gemacht hat oder auf jeden Fall momentan sehr, sehr gut aufspielt.
Habt ihr euch mal die Passquote von ihm
gesehen? Ja.
Habt ihr die Passquote von ihm gesehen?
Nee, sag mal.
100%. Er hat nicht so viele Pässe gespielt im gesamten Spiel, 12.
Ja.
Aber die sind halt angekommen, inklusive der Flanken.
Angekommen. Ja. Dafür Kastenmeier, der im Block, also so im Radius von 3 Metern. Die Leute sind 50-50. Die einen sagen alle 3 Minuten, was das für ein Fliegenfänger und Scheiß-Torwart ist. Die anderen sagen alle 3 Minuten, was der für absolut geile Pässe spielt und was für ein fantastischer Fußballer. Und ohne den könnten wir ja gar kein Aufbauspiel machen. Das ist schon sehr witzig, weil das wirklich im Minutentakt immer wieder irgendwer raushaut. Scheiß Kastenmeier oder geiler Kastenmeier. So. Der hat 28 lange Bälle im Laufe des Spiels gespielt. 16 davon sind angekommen. Wenn du dann mal rausrechnest, dass so ein paar du einfach nach vorne dreschen musst, wenn du immer spielst, dann ist das schon auch eine ziemlich gute Quote für diese langen Bälle.
Ja. Also das war halt total offensichtlich, ne, in dieser ersten Halbzeit, wie wichtig er ist. Und der Teil, der da schreit, ohne den kriegt man kein Aufbauspiel hin. Würde ich jetzt nicht unbedingt widersprechen wollen. Also das war halt auf jeden Fall ein wichtiges Mittel. Was ich total interessant finde, Tim, was du gesagt hast mit dem Hochstehen von Gavory und auch von Zimmermann auf der anderen Seite, das ist natürlich auch Teil dessen, da gehen ja die Bälle dann auch hin von Kastenmeier. Und das Interessante finde ich, dass Kiel ja offensichtlich auch wusste, weil die haben ja und das aber in der ersten Halbzeit zumindest defensiv nicht richtig verarbeitet bekommen haben, weil nämlich offensiv haben die schon damit gerechnet, dass halt zumindest Gavory dann relativ hoch stehen würde, weil deren Hauptmittel, womit die ja auch wahnsinnig große Sorgen im Düsseldorfer Hinterland gebracht haben, was aber nicht zu dem Tor geführt hat, waren ja immer diese irrwitzigen auch Seitenverlagerungen auf den langen Pfosten, wo dann halt ein Kieler stand, der den dann Ball dann reingebracht hat, nach hinten gelegt hat, wo dann ja eben der Außenverteidiger eben fehlte, ne, wo es halt eben dann Probleme gab, weil die Fortuna auf den Seiten da so hoch stand. Das finde ich interessant, dass Kiel das schon irgendwie auch als eigenes Mittel genutzt hat. Nicht erfolgreich in diesem Spiel, die Null sagt es, aber es gab durchaus Gelegenheiten, zu denen kommen wir ja, wo das schon irgendwie auffällig war und hätte auch locker zu einem Tor führen können, Herr Holtby.
Ja gut, das war dann wahrscheinlich der Ansatz von Kiels Trainer, der einfach lieber ein 3-3 als ein 0-0 zur Pause sieht. Ist ja auch schön, schöner für mich. Aber als neutraler Beobachter wäre es schöner gewesen, so war es ja gut, dass es 3-0 zur Pause stand. Dann kommen wir doch mal direkt zum zweiten Tor. Denn nachdem Appelkamp, also ich habe mir einen Ast gefreut, dass der ein Tor richtig gemacht hat. Ja. Also niemand auf dem Platz, vielleicht noch Fernandes Neto, hätte ich das annähernd so viel gegönnt, weil das war einfach unglaublich wichtig für Shinta Appelkamp, mal wieder ein Tor zu machen. Ja. Und dann bereitet
die Vorlage.
Ja, noch ein Tor vor. Und zwar mit einer Ecke, nachdem ein Kopfball kommt, den man eigentlich so ins Lehrvideo packen kann. Ganz toller Kopfball von André Hoffmann und dann steht es 2-0. Obwohl man natürlich auch sagen muss, dass er da so zum Kopfball kommt. Naja, da hat auch irgendwas in der Kieler Hintermannschaft nicht ganz gestimmt. Aber mit so einem Anlauf, mit so einer Wucht, da kann, ich glaube, Robin Himmelmann oder so heißt der Torwart. Heißt der Robin? Ich weiß es nicht. Aber Himmelmann auf jeden Fall von Holstein Kiel kann da gar nichts machen.
Ich finde, du hast recht und natürlich kann man da immer auch die Defensive reinnehmen, aber ich habe schon, da war der Ball noch in der Luft, schon Jo gesagt, weil man sieht, dass diese Flanke gut geschlagen ist von Appelkamp, dass es eine gute Ecke ist, die halt gefährlich sein kann. Natürlich kann die immer noch verteidigt werden, aber das würde ich jetzt hier nicht unterschlagen wollen, dass es nicht irgendwie nur völliges Unvermögen der Kieler Hintermannschaft ist und dann sehr wuchtig. Man denkt eigentlich, dass der, wenn man es im Live-Bild sieht, denkt man, dass er noch weiter in den Winkel reinklatscht. Wenn man dann die Wiederholung aus der Hintertorperspektive sieht, dann sieht man, dass es nicht ganz im Winkel drin ist, aber es sah sehr schön aus. Perfekter Strich.
Ich glaube, klarer ist es dann noch, der so ein bisschen den Gegenspieler, der gegebenenfalls Hoffmann hätte aufnehmen können, ein bisschen wegblockt und dann ist ja auch so feste geköpft, dass auch die Mitte, also
ja. Ja, meine nächste Notiz ist dann schon das 3-0. Dazwischen ist nicht viel passiert, aber vielleicht habt ihr da noch andere Beobachtungen.
Ja, ich möchte noch zum 2-0 zurückkommen. Ja. Ich finde es einfach wunderschön zu sehen, dass Hoffmann dann zu Ulf Blecker läuft und sich bei ihm irgendwie für die gute Behandlung während seiner Verletzung bedankt und irgendwie eine schöne Geste. Irgendwie habe ich auch an dem Tag so gedacht, ach, das ist doch wirklich, wirklich eine Mannschaft. Man hat sich füreinander gefreut und man vergisst dann auch den Teambetreuer, der natürlich eine lebende Düsseldorfer Legende ist, nicht?
Jo. Ich habe mir weder was aufgeschrieben zwischen den Toren, noch kann ich mich an irgendwas Nennenswertes erinnern.
Ich glaube, es gab auch nichts.
Ja, da geht Emma steil, legt sich den Ball eigentlich auch hervorragend vor zum Abschluss. Ich glaube, wenn er dann nicht gefoult wird, kommt er auch zum Abschluss. Du kannst in der Wiederholung noch so ein bisschen sehen. Sieht dann so aus, als würde der Gegner eigentlich noch davor kommen, der zweite Innenverteidiger. Aber es ist nur, weil das Spiel schon verzögert wird durch dieses Foul an Emma.
Ja, das ist halt
ein
Elfmeter, ist jetzt nicht spektakuläres, aber es ist halt ein Elfmeter.
Aber spektakulär finde ich halt Emma wieder.
Ja.
Die richtigen Entscheidungen trifft und in den Strafraum zieht und das auch nicht zu stoppen gewesen wäre.
Ja, also ich finde es einfach Weil ihm bleibt ja eigentlich gar nichts anderes übrig, als es alleine zu probieren und gegebenenfalls halt darauf zu hoffen, dass ein Kieler da schon das Bein dazwischen hält, wenn er nicht selber zum Abschluss kommt. Aber das ist einfach der Emma Ioa, den wir jetzt schon sehr häufig in der Rückrunde und sehr lobend hervorgehoben haben, der sich in diesem Jahr so prächtig entwickelt hat, dass man nur hoffen kann, dass er auf diesem Weg nicht von irgendeiner dummen Verletzung gestoppt wird. So, ist einfach toll, ihm beim Fußballspielen zuzusehen in letzter Zeit.
Von so einem Aufstieg in die Bundesliga oder so.
Ja, aber wenn wir auf Entwicklung schauen, dann ist natürlich einer, der in der Startelf stand, der jüngste, auch interessant. Zweiter Startelf-Einsatz von Nieto. Und den fand ich, beim Karlsruhe-Spiel war ich noch vorsichtiger als Lu zum Beispiel, aber den fand ich vor allem in dieser ersten Halbzeit echt gut. Gut, ne? Ja. Dann auch in der eine weitere, der hat echt gute Wege gemacht, hat sich auch mal durchgesetzt im 1:1, hat Seitenverlagerung, auch riskanter mal gespielt, als jetzt vielleicht gegen Karlsruhe. In einer guten Dynamik ist er da reingegangen, immer hat echt einen extra gebracht. Also auch etwas, wo ich sage, das kann gerade mit der Körperlichkeit, die er noch hat, zum Beispiel zu Gegensatz zu Tanaka, schon irgendwie jemand sein, den man die nächsten Monate, Jahre auch dahingegen nochmal beobachten kann. Also sei jetzt mal hier lobend von mir erwähnt, aber vielleicht seht ihr es anders? Wahrscheinlich nicht.
Nein, aber lobend erwähnen sollte man auch, wie nach dem herausgeholten Elfmeter sich Daniel Ginczek ganz selbstverständlich diesen Ball schnappt und auch irgendwie kein Vertun erlaubt irgendwie so. Ich werde den jetzt einfach da reinhauen. So, das Spiel läuft gerade in unsere Richtung und ich bin jetzt selbstbewusst, ich hau den da jetzt rein und ich habe es in dem Moment bei dem Jubel auch verstanden, irgendwie, dem geht das tierisch auf den Zeiger, glaube ich, was in dieser Saison alles ihm schon für irgendwelche wahrscheinlich Pressemitteilungen an den Kopf geworfen wurden oder wer auch immer was sagt. Aber das hat Daniel Thun in der Pressekonferenz danach noch irgendwie probiert, mit einem Lächeln und einer süffisanten Bemerkung irgendwie wegzuwischen. Aber ich glaube, Daniel Ginczek ist von der gesamten Saison, die er gespielt hat, sehr genervt und deshalb schön, dass er da ein Tor geschossen hat. Und ich hoffe, dass er, falls jetzt David Kunatzki nicht wieder topfit ist, auch nächste Woche weitermachen kann. Also war vielleicht auch jemand, für den es sehr wichtig war, mal wieder ein Tor zu schießen.
Also genervt von der Saison von Daniel Ginczek ist nicht nur Daniel Ginczek. Es war sein zweites. es war sein zweites Saisontor. Und der ist Spitzenverdiener in dieser Mannschaft. Also,
kommt schon auch mit einem Gepäck.
So. Ja. Ja, klar. Aber ich habe den Eindruck, er kommt gerade.
Ja, das sagt man immer, dann verletzt er sich wieder für 3 Monate. Also Saisonvorbereitung verpasst das schon mal.
In der nächsten Szene, die ich mir aufgeschrieben habe, möchte ich einen weiteren Spieler lobend hervorheben. Dabei sind, wer wiederkommt und was für zukunftsfähige Spieler die Fortuna denn noch hat. Shinter Appelkamp hat einen unfassbar geilen Außenrisspass auf Pettersson gespielt, der sich dann da auch noch gut durchsetzt, glaube ich. Zum Abschluss kommt, ist dann kein Tor. Aber ich finde eben auch, dass Shinter in seiner Zehner-Position, die er da hatte, unfassbar gute Pässe gespielt hat und einfach super präsent war auf dem Spiel, auf dem Spielfeld. Und das hat mich auch sehr, sehr glücklich gemacht, neben seinem Tor und seiner Vorlage. Und der Vorlage gegen Karlsruhe ja auch, wo er auch eine wunderschöne Flanke gespielt hat dann. Auch einfach sehr schön zu sehen, Weil diese Pässe und so, das hat er ja auch immer schon drauf gehabt. Der konnte diese Pässe spielen und kann diese Pässe spielen und hat die Übersicht und hat eine Ballsicherheit, die ich großartig finde. Und das war wunderbar, das sehen zu können.
Ja, das muss ich aber noch also ein bisschen abmildern, dieses Sagen. Ich bin mir nicht sicher, was eigentlich Holstein Kiel da für eine Halbzeit gespielt hat. Weil die hatten schon ihre gefährlichen Chancen, gerade durch diese Seitenverlagerungen und diese Dinge auf den zweiten Pfosten, die dann ja richtig gefährlich werden, auch danach noch, ne, mit dieser Riesenchance von Luis Holtby, der da aus 5 Metern oder 6 Metern...
Bei mir.
So. Ja, ist egal. So. Auf jeden Fall verpasst
so,
ja, hat.
Das sah jetzt so aus, als hätte der jetzt aus 5 Metern einfach drüber geschossen. Ja, ne? Ja, keine Ahnung.
Und vorher noch Pfosten getroffen, ja, dann von dem anderen. Und die hatten schon ihren Ballbesitz und ihre Akzente, aber also, dass halt Appelkamp und auch Nieto da so Präsenz zeigen konnten, lag auch daran, dass die mir das Kiel fast körperlos gespielt hat. Also ich fand das total sehr eigenartig, wie die da reingegangen sind in die Zweikämpfe. Das kam mir jedenfalls so vor. Viel Platz und viel Ruhe hatten dann halt Nieto und Appelkamp auch, um das zu tun, was wir gerade gelobt haben von den beiden. Das gehört sicherlich auch dazu, gegen andere Gegner, eventuell dann auch nächste Woche, könnte das schon wieder ganz anders aussehen, dass man da nicht die Zeit hat, um eben solche Dinge anzubringen.
Ja, durchaus war zu sehen, dass für Kiel es wirklich um nichts mehr geht in dieser Saison.
Ja, und die gehen eine 3-0 in die Halbzeit.
Ja, und? Es hätte durchaus auch anders stehen können. Also ich fand ja die zwei Chancen von Kiel, keine Ahnung. Die ganze Zeit hatte man den Ballbesitz den Kielern überlassen, waren auch am Ende dann immer noch deutlich über 50%. Aber Fortuna feiert halt in der ersten Halbzeit ein Fest der Effizienz. So, ne? Und dann kann man auch mit 3-0 in die Pause gehen.
Und die Tordifferenz ist wichtig im Kampf um Platz 3, das wissen wir ja.
Ja gut, da hätten wir aber noch in der zweiten Halbzeit weitermachen sollen.
Ja,
in
genau.
Der
das
war ja nicht mit rechnen, dass das Darmstadt da abschlachten lässt.
Ja, auf jeden Fall diese zweite Halbzeit, wo man ja eben gucken konnte, ob die Fortuna noch nachlegen würde. Also da diese erste Halbzeit versprach auf jeden Fall, dass dieser zweite Halbzeit schon noch ein Tor fallen würde. Entweder für Kiel oder für Fortuna. Das ist nicht passiert. Aber zumindest der Anfang dieser zweiten Halbzeit sah ja schon noch so aus, ob jetzt Kiel jetzt nochmal zurückkommen wollen würde und nochmal drückt. Wieder gute Chancen für Kiel, dann auch ja, in Person von Steven Skripski, dass der nicht trifft, ja, gegen die Fortuna, kann nur als Omen für ganz großes Saisonfinale gewertet werden. Alles andere wäre einfach irrational, das zu denken. Und ja, dann allmählich verflacht dieses Spiel aber dann. Also es ist jetzt kein plötzlicher Abfall, aber sondern es wirkt so, als ob sich beide Mannschaften auf irgendeine Art und Weise in den laufenden Minuten, die dann kommen, auf dieses 3-0 einigen.
Genau. Also ich habe das auch so ein bisschen so verstanden, dass Kiel nach 10 Minuten, wo die nach der Pause nochmal Druck ausgeübt haben, auch irgendwann dann gesagt haben, ja, come on, wenn jetzt immer noch nicht 3-1 steht, na gut, so.
Dann möchte ich noch sagen, dass also generell war die Stimmung auch schon am Anfang so ziemlich gut, so für die Verhältnisse der letzten Heimspiele.
Starke Choreo, habe ich vergessen zu erwähnen.
Ja, die Choreo war ziemlich schick. Ja.
Ja.
Mit dieser stillen Übereinkunft der Fortuna und Kiel, hier schießt heute keiner mehr ein Tor, ist auch die Nervosität von den Rängen gewichen. Das heißt, ab der, ich weiß nicht mehr, 60. oder was hast du gerade gesagt, nach gut 10 Minuten, war auch, glaube ich, im ganzen Stadion angekommen, wir gewinnen jetzt hier einfach 3-0. Und dann wurde es wirklich ein Riesenfest. Und das war wirklich, das hatte ich sehr lange nicht mehr. Ich weiß nicht, ich war ja jetzt zwischendurch auch mal sehr lange weg. Vielleicht gab es zwischendurch ja auch schon so eine fantastische Stimmung. Aber das hat so richtig Bock gemacht, weil wirklich das ganze Stadion am Start war. Und das waren dann noch nette 30 Minuten so.
Ja, also es ist ja auch nicht so, dass gar nichts mehr passiert wäre. Aber
Na, schon mehr oder weniger.
also ja, es sind so die Kleinigkeiten, ja. Also beim 3 zu 0, Stand von 3 zu 0 traut sich Pettersson, der dann über links kam, nach dem Wechsel von Ioa zu Klaus, in der Hoffnung, dass wir Ioa nächste Woche wiedersehen. Das war ein verletzungsbedingter Wechsel. Genau, da kam dann Klaus, Pettersson wechselt die Seite und dann geht er da einfach mal durch zwei Kieler durch. Sowas, so Kleinigkeiten, an denen ich mich schon gefreut habe. Oder die Kieler Angriffsbemühungen, die auch durch tolle Grätschen von Elly Fernández im Keim erstickt wurden hintereinander und nochmal unterstrichen haben, was für ein gutes Spiel der 17-Jährige Elly Fernández gemacht hat. Also ja, und dann durch die gesamten Wechsel wusste man auch, ja, jetzt wird das Spiel durch die Wechsel auch nochmal irgendwie beeinflusst. Also da ist nicht mehr so der Fluss drin, den man vorher hatte. Und man ist auch nicht mehr mit letztem Nachdruck auf das vierte oder fünfte gegangen. Ich hoffe, irgendwann werden wir da nicht nochmal dran denken. Aber ich denke nicht.
Es wäre vielleicht auch
Bemerkenswert
ein, ja.
noch,
Ja. Oh.
bemerkenswert noch oder schön, dass auch Takashi Uchino
Ja,
mal
richtig.
wieder Spielzeit bekommen hat, 20 Minuten, und auch das hat er ja ziemlich gut gelöst, oder?
Fand ich ziemlich
Wenn
auffällig
ich so
sogar noch.
überlege.
Also dafür, dass halt eigentlich nichts mehr passiert ist, hat er eigentlich von den Einwechselspielern, würde ich sagen, den nachhaltigsten Eindruck noch hinterlassen und hatte auch am meisten Spielanteile gut als auf der Position, ist es bei der Fortuna auch naturgegeben. Aber ja, also wir müssen jetzt, ich glaube, Tim, du hast es schon gut auf den Punkt gebracht. Pettersson hat mir, ich gehöre ja zu der Pettersson-Kritiker-Fraktion in dem Stadion, hat mir gut gefallen. Und ich glaube, die wichtigen Dinge haben wir genannt, es steht einfach 3-0. Die Frage ist jetzt, was macht das mit eurer Gefühlswelt, dieses 3-0? Wenn ihr auf die Tabelle schaut und seht, okay, am Samstagabend gegen St. Pauli, der Hamburger Sportverein macht das, was der Hamburger Sportverein halt macht. Das ist jetzt nicht komplett absurd. Es wäre schon ein bisschen strange, und aber das ist nicht komplett unmöglich. Das ist tatsächlich nochmal spannend, wer eng werden könnte für die Fortuna.
Also ich fange mal so an. Dass Fortuna noch 9 Punkte holt aus dieser Saison, kann ich mir durchaus vorstellen, nach den letzten Auftritten. Dass diese 9 Punkte am Ende für den Relegationsrang reichen, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Ich freue mich aber trotz allem darüber, dass das jetzt so gekommen ist, die Konstellation, wie sie gekommen ist, denn der HSV muss am Sonntag nachlegen und das heißt, dass wir am Samstagabend ein wirkliches Spitzenspiel mal um 20:30 Uhr haben, weil da heißt es für beide Mannschaften einfach nur, wir müssen dieses Spiel gewinnen und nicht irgendwie unentschieden spielen und dann am nächsten Tag uns vor den Fernseher setzen und gucken, was Jahn Regensburg fabriziert. Aber diese Konstellation, die gefällt mir sehr gut.
Moritz?
Es ist ja schön, dass es noch um was geht, so wenn es auch nur rein rechnerisch ist. So emotional bin ich noch nicht wieder auf der Hoffen und Bangen und Weinen, Klagen Schiene. Das kann sich aber auch am Samstagabend dann live vor dem Fernseher wahrscheinlich auch ganz schnell ändern. Und bei mir ist es ein bisschen andersrum. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass bei dem HSV die 9 Punkte für Fortuna durchaus reichen könnten für den Relegationsrang. Allein fehlt mir der Glaube auf zu 2 Auswärtssiegen. Ja.
Ja, also das wird, ich bin da eigentlich bei euch. Ich glaube, man schaut einfach auf dieses Spiel am Samstagabend mit großer Vorfreude. Umso bitterer ist es, dass sie es wahrscheinlich nicht sehen werden. können. Mal sehen. Aber ja, ich glaube auch, Alter, das Spiel wird schon schwierig, um das mal vorsichtig zu sagen. Ne? Nicht unmöglich, aber das ist schon. Aber vielleicht kann man es genauso sehen. Man kann sich eben auf das Spiel freuen und da, dass es halt eben von Wert ist und darum es um was geht. Tim, kannst du uns noch sagen, warum es schwierig wird gegen den FC St. Pauli?
Das werde ich tun. Wir kommen also zu unserem, wie man jetzt sagen könnte, Pokal-Viertelfinale. Danach gibt es noch ein Halbfinale und ein Finale.
Der Jinx ist drin.
Tatsächlich geht es am Millerntor gegen den FC St. Pauli zum Spiel gegen die Mannschaft der Rückrunde. St. Pauli ist nicht zu vergleichen mit dem Team, was man in der Arena empfangen hat, drei Spieltage vor Ablauf der Hinrunde. Das war auch genau drei Spieltage, bevor die Zeit von Timo Schulz beim FC St. Pauli abgelaufen war, der dann nach dem 4:4 am Ende der Hinrunde gehen musste. Daraufhin übernahm seit zwei Jahren Co-Trainer Fabian Hürzeler die Mannschaft. Das heißt, er kannte auch schon alle Spieler, war auch mit den Problemen in der Hinrunde bekannt und hatte jetzt natürlich den riesigen Vorteil, dass die Winterpause so unglaublich lang war und hat das halt auch gut genutzt. Vor allem hat er die Zeit genutzt, um die Defensive zu stärken, hat das System umgestellt. St. Pauli agiert jetzt meist eigentlich in allen Spielen mit einem 3-4-3 offensiv, was dann in der Defensive zu einer Fünferkette wird und hat auch in die Winterpause genutzt, um Neuzugänge einzubauen. Und diese Neuzugänge haben tatsächlich auch einen großen Anteil am Aufschwung des FC St. Pauli nach der Hinrunde. Denn zum einen kam aus dieser Dreier-Innenverteidigungsreihe Karol Metz, der ist geliehen vom FC Zürich. St. Pauli kann den auch verkaufen. Der hat jede Minute gemacht, seitdem er verpflichtet wurde und hat halt auch großen Anteil daran, dass man sich hinten so stabilisiert hat. In der Hinrunde hat man, wie gesagt, am letzten Spieltag vor der Winterpause 4:4 gespielt, hat nur 4-0 gespielt. In der Rückrunde hat man jetzt in 14 Spielen schon 8-0 gespielt. Das ist natürlich ein großes Faustpfand, um dann Spiele auch gewinnen zu können. Gleichzeitig hat man sich auf den Außenbahnen verstärkt. Da ist zum einen zu nennen Aladapo Afolayan, den sie von Bolton Wanderers geholt haben. Der hat am Anfang links außen gespielt und dort auch zu überzeugen gewusst und ist mittlerweile auf rechts außen gewichen, denn auf links außen hat sich ein weiterer Neuzugang aus der Winterpause an die erste Mannschaft ran und jetzt reingespielt. Das ist Elias Saad, den er im Winter von Eintracht Norderstedt verpflichtet hat. Und der hat jetzt die letzten 4 Spiele auf links begonnen und hat da auch 2 Tore gemacht gegen den HSV und Darmstadt. Und auf diese beiden schnellen Außen wird zu achten sein. Ja, man spielt ja jetzt mit einer Fünferkette. Die Schienenspieler auf Außen sind Leert Paccarada, der ein Begriff sein sollte, der mittlerweile auf 10 Assists kommt. Also da muss man echt aufpassen bei den Flanken von Leert Paccarada. Außerdem hat er einen starken Distanzschutz und ist auch verantwortlich für die sehr gefährlichen Freistöße. Und auf der anderen Seite kommt der Spieler Saljakas und der ist auch vor allem für seine Flanken, den sollte man nicht zum Flanken kommen lassen, er hat mit Flanken auch schon Tore vorbereitet. Und im zentralen Mittelfeld hat man halt die zwei Spieler, die schon in der Hinrunde überzeugt haben. Jackson Irvine ist der Kapitän, der spielt eher den defensiven Part und Marcel Hartl, ich glaube ein Spieler, den Lou ja gerne bei der Fortuna gesehen hätte, wenn ich mich recht erinnere. Der spielt eher den offensiven Achter und ist da auch sehr zu beachten. Irvine ist sehr kopfballstark, hat auch schon 8 Saisontore gemacht. Und Hartl ist halt tatsächlich mit 5 Toren und 7 Assists als eher offensiver Part auf der Doppel-8 nicht nur zum Vollstrecken da, sondern kann auch mal einen Steckpass spielen, geht mal zur Grundlinie und spielt zurück. Aber es auch, lauert halt auch gleichzeitig im Rückraum, wenn die schnellen Außen durchkommen. Und vorne im Sturmzentrum hat man Lukas Daschner, der auch auf 8 Saisontore kommt und dazu 5 Assists, also auch mal als so Wandspieler genutzt wird für nachrückende Spieler. Und tatsächlich, obwohl man da 2 Spieler hat, die 8 Tore schon gemacht haben, hat St. Pauli insgesamt schon 16 unterschiedliche Torschützen. Das heißt, auch Spieler, die von der Bank kommen, sind immer noch mal für ein Tor gut. Das klingt alles ziemlich gut und ist es auch, denn die ersten 10 Spiele in der Rückrunde hat man allesamt gewonnen. Aus den letzten 4 Spielen hat man dann 2 Spiele gewonnen, 2 verloren. Darunter die erste Heimniederlage gegen Eintracht Braunschweig. Wie hat Braunschweig das hingekriegt? Da habe ich mir tatsächlich nochmal angeguckt, wie da die Tore gefallen sind und das auch nochmal neben das Darmstadt-Spiel gelegt. Tatsächlich geht Braunschweig in der ersten Minute in Führung und Darmstadt wäre es am Wochenende fast auch. Das heißt, man kann vielleicht darauf hoffen, dass man am Anfang so einen Moment erwischt. Und ansonsten hat St. Pauli schon Probleme, wenn man das Mittelfeld schnell überspielt, einen Tempo-Gegenstoß macht. Da sah Darmstadt mit langen Bällen auch ganz gut aus, ist dann leider nur immer in die Abseitsfalle von St. Pauli gelaufen. Aber zum Beispiel Braunschweig hat, wenn man mit Tempo gegen eine weit aufgerückte St. Paulianer Mannschaft agiert, auch das 2:0 gemacht. Ja, eine 1:0-Führung hat jetzt St. Pauli mittlerweile auch schon mehrfach umgebogen, also sollte man sich da auch nicht zu sicher sein. Klingt alles tatsächlich nach vielleicht der kompliziertesten Aufgabe in den letzten Wochen. Und St. Pauli, wie sollte es anders sein, kann auch im Prinzip die Rückrundenmeisterschaft ja, perfekt machen, wenn sie das Spiel am Samstag gewinnen. Ja, habt ihr irgendwelche Ideen nach dem, was ich jetzt gesagt habe, wie man da gewinnen kann? Denn unentschieden wird halt nicht ja, reichen. Also wenn es um Schnelligkeit geht, wen würdet ihr da vielleicht aufstellen?
Naja, dass man Probleme hat, wenn halt das Mittelfeld schnell überspielt wird, das trifft auf sehr viele Mannschaften in der zweiten Liga zu. Das ist schon eine echte interessante Truppe, die du uns da vorgestellt hast. Übrigens mit Paccarada gibt es noch einen zweiten Spieler, den Lou schon okay. dringend nach Düsseldorf also ich glaub, sehen wollte.
Ja, also das war schon eine Schande, dass man aber das nicht geschafft hat. Aber der wechselt zu Köln, ne?
Ja, der wechselt zu Köln, aber für den FC spielen wird, ist eine andere Frage, weil der ja zwar einen Arbeitsvertrag beim FC hat, aber der FC ihn nicht quasi spielen, keine Spielberechtigung für ihn bekommt, stand jetzt, wegen Transfersperre. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Wir müssen vielleicht mal die Sobotka-Frage stellen. Wird er spielen? Muskelfaserriss? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber irgendwie konkret gelesen habe ich dazu auch noch nichts.
Nee, ja, das ist auch nicht. Der wäre natürlich schon extrem wichtig für das Spiel, da was einem da bevorsteht. Dann, oh Gott, dann auch noch irgendwie Flutlicht und oh, ja, man spielt ja auch noch gegen das Stadion. Ja, also die einzige Möglichkeit, die ich wirklich sehe, ist, dass man ein bisschen Spielglück hat und wenn man früh in Führung geht, dann kann ich mir vorstellen, dass da was gehen kann. Ansonsten sehe ich da nicht so viele Chancen.
Ich frage mich, was macht man mit diesem Sturm? Also was macht die Fortuna mit ihrem Sturm? Denn die Rückkehr von David Kownacki, die nehme ich mal als gesetzt an. Wenn Tune das so sieht wie Tim, dass Daniel Ginczek quasi kurz davor ist, den Frühling dieser Saison einzuleiten. Gibt es da vielleicht Überlegungen eben, ne? Appelkamp, hat er immer noch den festen Platz jetzt im System? Ich kann mir das nicht vorstellen. Also spielt man dann vielleicht einfach dieses klassische 4-4-2 wieder mit Ioa links und Pettersson, Fragezeichen, hat eigentlich jetzt zwei gute Spiele gemacht, gäbe Argumente dafür. Klaus, der konstantere Spieler. Wie gesagt, wer sind die zwei defensiven Mittelfeldspieler? Ne? Das ist halt irgendwie eine ganz große Frage, wenn Sobotka überhaupt spielt und daneben sitzt man. Das ist halt irgendwie eine ganz, ich kann das ganz schlecht. Spielt man Karbovnik, ja, weil man eben das Tempo will und halt auch diesen X-Faktor, den er halt einfach reinbringt, im Gegensatz zu Gavori, wo man klar weiß, was man bekommt.
Spielt man mit einer Dreierkette um Karbovnik?
Das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Das macht, glaube ich, Tio nicht mehr am Ende. Das,
nicht mehr?
Glaube ich, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass er das halt bei so einem Spiel jetzt auf einmal mit sowas kommt.
Nee, also wir haben zwei.
Weiß kommt zurück.
Ja, den glaube ich nicht. Den lässt er nicht spielen. Dafür halt, warum sollte er ihn spielen lassen? Also der hat defensiv nicht gezeigt, dass er das, also ne, weil er das Tor gemacht hat zum 3-2. Nee.
Also ich, wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass man auch ein bisschen Glück am Samstag braucht, egal wen man da aufstellt. Ja, und dann kann man natürlich auch noch möglicherweise ja, sehen, dass auch St. Pauli am Ende, wenn es irgendwie lang unentschieden stehen wird, das wird sowieso sehr interessant, wer dann am Ende mehr Risiko geht, weil, also was ja sicher ist, dass beide Mannschaften am Samstag irgendwie den Sieg brauchen, um irgendwas noch aus der Saison zu machen. Das finde ich eine sehr interessante eine sehr interessante Voraussetzung für das Spiel, ja.
Aber denkt Jun, dass so ein Spiel nicht defensiv als erstes, weil es ein Auswärtsspiel ist und weil die Fortuna auswärts so die Probleme hat und weil eben die Wucht der St. Paulianer da so klar ist, denkt er jetzt nicht eher, baut er das Team nicht defensiv auf?
Um doch, dann
zu denken.
Weil, ja, ich glaube auch.
Und das würde ja zum Beispiel dann gegen Schinter Appelkamp sprechen, ja, wenn du über Körperlichkeit gehst.
Jonah Niemetz, der dann die schnellen Läufe in die ganz Tiefe machen kann.
Ja, das kann ich mir nicht vorstellen.
Nein,
aber auch nicht vorstellen, aber es ist ein Tempomann auf jeden Fall.
Und vor allem kann das ein Faktor werden, wenn es halt noch lange unentschieden steht und der von der Bank kommen kann. Also das sehe ich schon.
Also ich kann mir vorstellen, dass er mit Ginczek und Kownacki spielt. Mhm. Aber es ist nur eine Bauchgefühl.
Und dann ist Kownacki so ein bisschen zurückgezogen, ja?
Ja.
Mhm.
Ja. Und dass dann halt Oberdorf und Sobotka, wenn er spielen kann, Sechser sind. Ja, wobei.
Ich meine, Ioa außen ist gesetzt.
Ja, ist gesetzt.
Und dann ist die Frage.
Verletzt ist.
Pettersson oder
nicht? Verletzt ist, ja, das ist richtig. Ja. Setzt man aufs Momentum bei Pettersson, der allerdings auch defensiv halt der größere Fragezeichen ist bei Klaus, weil Klaus ist defensiv halt eigentlich der bessere.
Ja. Das wird Herr Thun zu beantworten haben.
Aber ich gehe halt eigentlich von dem 4-4-2 aus. So.
Ja, ich auch.
In irgendeiner Form.
Und dann ist man schön.
Ja, also halt mit Oberdorf und Sobotka.
Ja.
So in der Art. Also ich kann Essig, ja.
Zwei Sechsern und ja, gut. Ja, wir werden das sehen.
Vielleicht mit Sobotka macht es so ein bisschen variabler, aber.
Wer sicher in den Überlegungen von Daniel Thun keine Rolle mehr spielen wird, ist Kevin Danso, der aber jetzt gerade in der französischen Liga nochmal auf den zweiten Platz sich vorgeschoben hat mit seiner RC Lens und möglicherweise dann nächstes Jahr Champions League spielt. Auch ein interessanter Fact, den ich irgendwie ihm damals zwar irgendwie gehofft habe, dass er mal auf so einem Niveau spielt, aber das dann doch nicht ihm zugetraut hätte.
Ich fand den so spannend. Gut.
Ja, so unfassbar gut.
Ja, also ich würde sagen, das habe ich mich, also das heißt zugetraut, das hat aber doch, ich habe glaube ich nicht aktiv darüber nachgedacht, dass der Champions League spielen könnte, aber
Ja.
er war schon einfach der beste Innenverteidiger der letzten Jahre.
Ja, aber das wird dann spannend zu sehen, weil ich meine, die RC Lens hat, glaube ich, wird auf jeden Fall dann in den vierten Lostopf wandern und da kommen dann sehr interessante Spiele auf Kevin Dunn so zu. Ein sehr interessantes Spiel kommt auf uns zu und wir werden es nächste Woche besprechen und möglicherweise dann auch weiter
Träumen.
mit euch träumen.
Was, ja, um noch mit den Träumen aufzuhören, was in der Arena auf jeden Fall schon passiert ist am letzten Woche, ist, dass an einem Spieltag der Fortuna Düsseldorf Depeche Mode im Stadion erklang. Mal sehen, ob das nochmal kommt.
Und in dem Sinne, nach so viel Gerede, enjoy the silence.
Genau. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.